Mit den Versen 5 bis 11 beschäftigen wir uns mit dem Thema der Heilsgewissheit. Die ersten Verse 1 bis 4 war ja der Inhalt des Glaubens, Heilssicherheit. Und ich hoffe, dass der Unterschied damit deutlich geworden ist und vor allem, dass man da auch eine Unterscheidung treffen muss, dass das zwei verschiedene Dinge sind, zwar einer Herrlichkeit, nämlich unsere Errettung. Das eine ist etwas, was objektiv bei Gott und von Gott wahr ist und feststeht. Das andere ist, was wir in diesem Leben erfahren und in unserem Leben festmachen. So, von daher hoffe ich, dass dieser Unterschied uns klar ist. Wichtig dabei ist, Petrus beginnt diesen zweiten Abschnitt des Inhalts des Glaubens mit Vers 5, indem er schreibt, eben deshalb wendet auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben. Und dann geht's los. Also dieser Einstieg, der ist wichtig, der ist Vers 5 und der ist nicht Vers 1 in diesem. Es ist, wenn er sagt, eben deshalb, dann muss man sich fragen, warum? Warum? Warum deshalb? Also er bezieht sich auf etwas und er bezieht sich auf die Verse, die eben vorher kamen. Diese Aufforderung, allen Fleiß aufzuwenden, dann es kommt nicht aus dem luftleeren Raum oder eben ist nicht einfach eine Aufforderung, jetzt streng dich an, sondern es begründet mit eben deshalb. Warum? Weil wir eine Heilssicherheit haben, weil wir den Inhalt der ersten Verse so gründlich uns angeschaut haben, was uns mit dem kostbaren alles, Glauben alles geschenkt ist. Weil wir alles das haben, darum ist die logische Konsequenz. Diese Art der Verkündigung der Schrift finden wir im Neuen Testament an so und so vielen Stellen, wo uns erst das gezeigt, was wir in Jesus Christus haben und sind. Und dann erst daraus die logische Konsequenz kommt, dann lebt euer Leben als ein Gott wohlgefälliges Opfer. So, weil uns alles gegeben ist und alle Voraussetzungen uns gegeben sind und Gott alles getan hat, damit es möglich ist. Darum können wir aus dieser Wahrheit heraus eben das für uns in Anspruch nehmen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Die Aufforderung, die wir hier haben, ist nicht, tut etwas, damit ihr das Heil bekommt oder das Heil garantiert und nicht verloren geht. Das ist nicht die Intention, die das Neue Testament, auch Petrus, hier gibt, sondern wir werden in die Verantwortung hineingenommen und ich werde euch gleich sagen, worin sie besteht. Aber wichtig ist, die Frucht der Heilsgewissheit resultiert aus dem Inhalt des kostbaren Glaubens. Die Frucht entsteht aus dem, was vorher uns gegeben ist, aus dem kostbaren Glauben. Ich will andersrum sagen, die Frucht der Heilsgewissheit entsteht aus der Folge der Heilssicherheit. Daraus erwächst die Frucht der Heilsgewissheit. Und darum, weil wir Heilssicherheit haben, darum sollen wir etwas tun, damit wir Heilsgewissheit erfahren. Und ich habe euch da schon hineingenommen, in der letzten Bibelstunde habe ich euch 7 Aspekte aufgezeigt, warum Kinder Gottes die Heilsgewissheit nicht erfahren. Und ich sage, weil sie bestimmte Dinge nicht tun oder eben, weil sie bestimmte Dinge tun. Und jetzt nimmt uns Petrus da an die Hand und sagt, wo müssen wir allen Fleiß aufwenden? Was müssen wir tun? Was liegt an uns? Was ist unsere Verantwortung, dass wir Heilsgewissheit in dieser Zeit auch erleben? Als ich letztes Mal, das war gegen die Ende der Bibelstunde, davon sprach und euch für heute Abend vorbereitet und sagte, wir werden uns ab nächsten Mittwoch uns anschauen, was unsere Verantwortung ist. So, da habe ich in manchen Gesichtern so einen Schock gesehen. Wie? Willi spricht von Verantwortung, spricht von dem, was wir tun müssen. Ganz, ganz fremde Töne. Nein? Wir haben eine Verantwortung und darum ist mir so wichtig gewesen, bevor ich mit euch über unsere Verantwortung spreche, dass wir verstehen, über was wir hier reden. Unsere Verantwortung, nochmal, ist nicht in dem Erwirken des Heils und auch nicht in dem Bewahren des Heils. Das ist nicht unsere Verantwortung. Unsere Verantwortung ist in dem Erleben des Heils, in dem Erleben jetzt und heute. Das ist unsere Verantwortung. Wir haben einen Auftrag, wir haben einen Bewahrungsauftrag. Liebe Geschwister, an mehreren Stellen habe ich euch immer wieder dieses Zeugnis gegeben und von daher will ich auch das in der Angst, mich zu viel zu wiederholen, aber trotzdem euch sagen, Gott fordert von uns oder Gott gibt uns keinen Schöpfungsauftrag. Er sagt also nicht, du musst etwas schaffen. Wisst ihr warum? Weil etwas schaffen nur der Schöpfer machen kann. Und das, dieser Auftrag hat, haben nicht wir, haben wir nicht Geschöpfe. Wir als Geschöpfe haben nicht den Auftrag, etwas zu schaffen, sondern Gott ist der Schöpfer und er schafft alles. Aber er gibt uns das, was er schafft und er sagt, bewahre es, was ich dir gebe. Und das ist die, die Verantwortung, die wir haben. Mit dem, was Gott geschaffen hat, es zu bewahren, es nicht zu verlieren, es nicht zu vergessen. Das ist unser Auftrag, sowohl die Schöpfung zu bewahren, wie die Erlösung zu bewahren. Wir haben einen Bewahrungsauftrag und da nimmt Gott uns wirklich in die Pflicht. Ja, er nimmt uns damit in die Pflicht, in diesem Bereich mit aktiv zu werden. Und noch einmal sage ich, bitte versteht, das zu differenzieren. Die Pflicht, in die uns Gott mit hineinnimmt, die ab Vers 5 beginnt, ist die, dass wir etwas tun müssen, um eine Frucht zu erleben, die uns unsere Heilsgewissheit bestätigt. Das heißt, Gott will, dass wir etwas tun und durch dieses Tun werden wir etwas erleben. Und das, was wir erleben, wird in uns die Gewissheit fördern oder Gewissheit zunehmen lassen oder das bestätigen, dass wir wirklich Kinder Gottes sind. So das, da nimmt er uns in die Pflicht mit hinein, in die Verantwortung. Andersrum ausgedrückt, unsere Verantwortung ist, entsprechend unserer Berufung zu wandeln, entsprechend unseres Standes zu leben, entsprechend unserer Stellung zu leben, entsprechend unserer neuen Natur zu leben. Nicht eine neue Natur schaffen, nicht die Berufung sich erarbeiten, nicht all das erst bekommen, sondern entsprechend, was wir haben, sollen wir dementsprechend sollen wir leben. Wenn die Bibel von einer Aufforderung, oder wenn das Neue Testament, der Neue Bund, so will ich es formulieren, wenn das, der Neue Bund von einer Aufforderung spricht, dann redet diese Aufforderung nicht, dass wenn wir etwas tun, die Voraussetzung, um das Heil zu empfangen, sondern das ist die Folge, die das Heil bringt. Wenn die Bibel sagt, du sollst etwas tun, also im Kontext des Neuen Testaments, dann sagt die Schrift nicht, du musst es tun, du sollst etwas tun, damit du gerettet wirst. Die Bibel sagt, das Neue Testament sagt, der Neue Bund sagt, wenn du du sollst tun, weil du gerettet bist. Versteht ihr den Unterschied? Weil du gerettet bist, hast du eine Verantwortung, würdig mit dieser Rettung, würdig dieser Gabe, die du hast, mit der würdig umzugehen, mit der Berufung entsprechend zu leben. Darum geht es. Die Sicherheit, die wir haben, die Rettung, die wir haben, die uns geschenkt wird, sie hat eine Frucht. Sie bringt eine Frucht. Und je mehr von dieser Frucht sichtbar wird in unserem Leben wird, umso mehr wird es uns Gewissheit geben, bestätigen, dass es wirklich wahr ist. Die objektive Wahrheit, die ich vielleicht erkannt habe, die ich gehört habe. Und aber vielleicht eben in bestimmten Momenten meines Lebens oder unter bestimmten Umständen, ich daran zweifle. Und dann gibt Gott uns Schritte an die Hand, wo wir etwas tun können, damit Frucht hervorkommt. Und diese Frucht dient nicht zur Rettung, sondern für dich, damit du sagst, oh, ich bin ja ein Kind Gottes. Weil, und dann kommen diese Dinge, die gucken wir uns gleich im Petrusbrief an. Ich möchte euch da nochmal gedanklich nochmal weiterführen oder nochmal das deutlich machen, das liegt mir wirklich am Herzen, dass wir begreifen müssen, was die Verantwortung ist oder wo die Verantwortung sich zeigt. Und anders, dass Gott uns mit in sein Wirken hineinnimmt. Ich glaube wirklich an die absolute Souveränität Gottes, aber das bedeutet nicht, und das ist nicht das Zeugnis der Schrift, dass wir Marionetten sind. Dass Gott uns da auch als Marionetten leitet und wir Dinge tun, die wir nicht tun wollen oder alles einfach so an uns geschieht. Darf ich so sagen, ich decke einen Tisch, ich koche, mache alles, legt alles bereit. Und wenn die Familie kommt und ich sage, habt ihr Hunger? Ja, dann sage ich, dann esst. Und wenn sie nicht essen und dann rumlaufen und sagen, ich habe Hunger, ich habe Hunger, ich habe Hunger, ich verhungere, dann sage ich, du, ess. Und wenn du isst, kommt ein Sättigungsgefühl. Und dann geht die schlechte Laune weg und all das. Dann wird es dir gut gehen. Ess. Die Verantwortung, unsere Verantwortung ist nicht, den Tisch zu decken. Unsere Verantwortung ist zu essen. Und das möchte ich euch kurz zeigen. Anhand 1, 2, 3 Bibelstellen möchte ich euch da vorbereiten. Geht mit mir zuerst mal in den Thessalonicher Brief. Lasst uns 1, 2 Briefe rückwärts gehen. 1. Thessalonicher, Kapitel 1 noch einmal. Da waren wir zwar schon, aber ich will es trotzdem noch einmal euch da etwas zeigen. So, ich bin zu schnell nach hinten geblättert. 1. Thessalonicher, Kapitel 1, ab Vers 2. Paulus schreibt und sagt: Wir danken Gott allezeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten und unablässig vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens gedenken. Also das Paulus erfülltes Gebet voller Dankbarkeit gegenüber der Gemeinde Thessalonich. Warum? Weil er sagt, sie danken Gott für was? Und er erwähnt zuerst euer Werk des Glaubens. Er spricht von den Thessalonichern, dass sie ein Werk des Glaubens haben. Wichtige Formulierung. Es ist ein Glaubensgehorsam, ein Werk, das aus dem Glauben herauskommt, das aus dem Glauben erwächst, nicht ein Gesetzeswerk, sondern sie leben dem Glauben entsprechend und das zeigt sich in guten Werken bei ihnen. Er redet weiter von ihnen und sagt, also euer Werk des Glaubens gedenken und die Bemühung der Liebe. Er spricht von einer Bemühung, einer Anstrengung. So, dieses Werk des Glaubens hat eine Bemühung, also wirklich ein Fleiß, eine Anstrengung. Also sie strengen sich an zu lieben. Sie bemühen sich zu lieben. Wichtig, ja. Er dafür dankt, dass es bei ihnen vorhanden sind. Und dann sagt er noch was. Und das Ausharren in der Hoffnung ist auch ein Werk. Sie bleiben und harren beständig, trotz Widrigkeiten, Umstände, schwierigen Umständen, schwierigen Menschen bemühen sich trotzdem zu leben und bleiben in dieser Anstrengung. Und darum spricht er, weil er diese Dinge von ihnen hört, weil er diese Dinge in dieser Gemeinde sieht. Schaut mal, was er sagt. Darum, und wir kennen von Gott, geliebte Brüder, eure Auserwählung. Denn unser Evangelium erging an euch nicht in Wort allein, sondern in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Das habe ich euch schon mal vorgelesen, als wir uns die Stellen angeschaut haben, die von einer Gewissheit sprechen. Aber das ist jetzt der Kontext. Wie kommt Paulus zu einer Überzeugung, dass die Thessalonicher Erwählte Gottes sind? Er sagt, das Evangelium ging bei euch in Kraft. Da passierte etwas. Es war nicht einfach nur ein Wort. Es hatte sich gezeigt, wie? In guten Werken, in Glaubenswerken. Es hat sich in einer Bemühung der Liebe sich gezeigt und es hat sich in einem andauernden Aushalten gezeigt. Das war nicht nur ein Wort, das war nicht, ja, das klingt gut. Das hat sich gezeigt in dem, was ihr getan habt. Spricht Paulus und sagt, das ist für mich offensichtlich, dass das im Heiligen Geist geschah. Denn das, was ihr da tut, kann der Mensch nicht. Das ist eine Frucht. Das Bemühen, diese Liebe, das Ausdauern ist eine Frucht des Geistes. Und dann eben in großer Gewissheit. Das bringt Gewissheit. Gewissheit ihrer Rettung. Gewissheit ihrer Auserwählung. So, geht mal in Kapitel 4, Vers 1 und folgende. Kurz vorm Ende seines Briefes, kurzen Briefes, schreibt er folgendes. Übrigens nun, Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus. Ich will das nur kurz kommentieren. Er ermahnt sie wie? In dem Herrn Jesus. Und ihr versteht, warum er in dem Herrn in Jesus ermahnt? So, im Hintergrund allen das, was Jesus ist, getan hat und tut. Auf Grundlage des Evangeliums geschieht diese Ermahnung. Und dann sagt er, da ihr ja von uns Weisung empfangen habt, wie ihr wandeln und vor Gott gefallen sollt. Also das Neue Testament und sowohl Apostel Paulus und Petrus, wie wir es auch gleich aussehen. Sie kennen ein Imperativ, sie kennen ein, das sollt ihr tun, das sollt ihr tun, das sollt ihr tun. Es ist nicht, da gibt es Anweisungen des Lebens, wie sich unser Glaube konkret in unserem Leben, in den Werken, sich widerspiegeln soll. Also spricht er darüber und er sagt, ja, wir haben es euch gesagt. Und dann steht etwas Herrliches da und sagt er, dass ihr darin noch reich, Entschuldigung, wie ihr auch wandelt. Seht ihr das? Er sagt, ihr wandelt schon so, aber es genügt ihm nicht. Sie soll nicht nur, wann ist, er sagt, auch darin zunehmen dann. Es soll auch das reichlicher zunehmen darin, denn ihr wisst, welche Weisungen wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Durch den Herrn Jesus, nicht durchs Gesetz. Durch den Herrn Jesus. Denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung. Das ist, was Gott will, eure Heiligung. Dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet, dass jeder, der von euch sich ein eigenes Gefäß der Heiligung und Ehrbarkeit zu gewinnen weiß, nicht in Leidenschaft der Begierde wie die Nationen, die Gott nicht kennen, dass er sich keine Übergriffe erlaubt, noch seinen Bruder in einer Sache übervorteilt, weil der Herr Rächer ist über dies alles, wie wir euch auch vorher schon gesagt und eindringlich bezeugt haben. Also er spricht es darüber und sagt, okay, ihr wandelt, aber ihr sollt darin noch reichlicher zunehmen. Und dann gibt er ihnen Felder, Bereiche, in denen die sich das noch zunehmen soll. Das, was ihm schon Gewissheit ihrer Rettung bestätigt, sagte, bitte nehmt in diesen Dingen zu. Und dann Vers 7, denn Gott hat uns nicht zu Unreinheit berufen, sondern in Heiligung. Paulus sagt, wir haben eine Berufung und weil wir Kinder Gottes geworden sind, richtig, teilhaftig der göttlichen Natur sind. Was sagt Gott? Ich bin heilig, oder? Was sagt Gott zu seinem Volk? Ihr sollt heilig sein. Warum? Weil es gut ist. Weil es notwendig ist. Wichtig ist. Weil er heilig ist. Weil Gott heilig ist. Und wir seine Kinder sind. Was sollten wir repräsentieren? Wie sollten wir sein? Offensichtlich, heilig. Das ist die Motivation. Als Kind Gottes widerspiegelst du die Herrlichkeit Gottes. Wenn Gott heilig ist, kannst du doch nicht unheilig sein. Das ist der Ansporn. Und dann sagt Paulus, bitte nehmt zu, wachst in diesen Dingen. Tut bestimmte Dinge nicht, stattdessen tut bestimmte Dinge, damit das bei euch zunehmen und größer wird. Geht mit mir noch einen Brief oder noch zum Philipperbrief. Geht mit mir zum Philipperbrief. Kapitel 2. Ich möchte euch einen wichtigen Abschnitt lesen. Kapitel 2, Vers 12. Daher, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt auch vielmehr in meiner Abwesenheit. Das finde ich gut. Ich habe manchmal den Eindruck, bestimmte Leute tun nur bestimmte Dinge, wenn bestimmte Leute da sind. Wenn nicht da sind, dann ist ja nicht, will ich ja nicht da. Da kann man sich ja küssen. Nein, Paulus sagt, Geliebte, wie ihr alle Zeit gehorsam seid, so immer, und jetzt schaut mal, jetzt kommt diese Auswirkung. Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. So, da ist eine Aufforderung, das ist ein Imperativ. Bewirkt euer Heil, also eure Rettung mit Furcht und Zittern. Sagt, aha, also müssen wir doch etwas tun, gell? Also müssen wir etwas zu unserer Rettung beitragen. Und was Paulus jetzt macht, und er macht sofort klar, dass das eben nicht bedeutet, sondern was ist unsere Mitwirkung? Schaut mal, er sagt, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Vers 13, denn Gott ist es, der in euch wirkt. Was? Sowohl das Wollen als auch das Wirken. Schaut mal, ob bei euch vollbringen oder wirken steht. Ich finde, also dieses Wort kann man beide so und so übersetzen. Also, man kann es vollbringen, aber ich möchte euch mit diesem Wirken zeigen, dass es noch präziser ist. Warum? Weil die Aufforderung ist, bewirkt, wirkt zum eurem Heil. Ja? Und dann sagt Paulus, aber im Wissen, auf welcher Grundlage? Gott ist es, der wirkt. Und zwar was? In euch sowohl das Wollen, auch als das Wirken. Wie sollen wir zu unserem Heil etwas dazu beitragen? Er sagt, nicht wir, sondern auf der Grundlage, dass Gott wirkt, sollen wir wirken. Das ist was die Aussage dieser Stelle. Weil Gott in uns und durch uns wirkt, haben wir die Grundlage dafür zu wirken. Er sagt, wirkt, darf ich so sagen, macht mit. Macht mit. Setzt allen Fleiß daran ein. Seid dabei. Seid nicht Marionetten. Seid fleißig dabei. Warum? Gott ist am Wirken. Darum ist es die Machbarkeit, darum wird es auch vollenden. Vers 14 sagt er, tut alles ohne Murren und ohne Zweifel. Wie sollen wir das bewirken? Wie? Im Zweifel? Im Murren? Das ist ja aber unmöglich, das ist ja zu viel verlangt, das geht ja gar nicht, zu schwer. Er sagt, ohne Murren, ohne Zweifel. Zweifel nicht daran, dass Gott es bewirkt. Gewissheit haben, Zweifel nicht, damit ihr tadellos und lauter seid und unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet. Herrlich! Warum, wozu sollen wir das bewirken mit Furcht und Zittern? Damit wir Zeugnis und Leuchter der Herrlichkeit Gottes in dieser Welt sein können. Herrliche Umschreibung, Himmelsleuchter, Leuchter des Himmels. Sternweise, so Weißlicht, also zum Hinweisen, Wegweiser. Indem ihr das Wort des Lebens festhaltet. Was ist das Wort des Lebens? Und das Wort war das Leben, richtig? Und das Wort wurde Fleisch. Das festhalten, das ist der Weg. Mit Furcht und Zittern, daran festhalten. Und weißt du was, sagt Paulus? Gott ist es, der in dir sogar das Wollen und sogar das Wirken schafft, dass du das tust. Es ist bei ihm. Aber das, warum sage ich euch, das nimmt uns mit hinein. Gott nimmt uns mit hinein. Und ich habe große Freude und große Lust, euch etwas zu zeigen. Eine meiner Lieblingsillustrationen, wo, wenn es darum geht, wie verhält sich es mit der Verantwortung von Menschen und in das Wirken des souveränen Gottes. Es gibt eine Geschichte in der Apostelgeschichte, die für mich eine der herrlichsten Illustrationen mit vielen, vielen Wahrheiten ist. Und ich möchte euch bitten, schlagt mit mir Apostelgeschichte 27 auf. Es ist die Begebenheit der Reise von Apostel Paulus nach Rom. Er ist ja selbst als Gefangener, wird nach Rom geschickt, um vom Kaiser zu erscheinen und da gerechtfertigt zu werden. Und er weiß, dass Gott ihn dahin schickt, um Zeugnis abzulegen vom Evangelium. Also als er sich auf die Reise aufmacht, ist er ein Gefangener unter vielen. Und als er die Reise beendet, leitet er das ganze Unternehmen. Er ist am Ende der Chef da. Er sagt, was zu tun ist und alle müssen das tun, was er tut oder tun, was er tut. Interessant, wie ein Sklave, ein Gefangener, wie er dann zum Leiter. Also spannender Abschnitt, ein herrlicher Abschnitt. Worauf ich hinaus möchte ist, ich möchte euch zeigen, anhand dieser Begebenheit, auch diese geistliche Wahrheit, wie uns da illustriert wird, die Souveränität Gottes in der Rettung. Und somit aber auch, wie er und warum er uns mit hineinnimmt und uns eine Verantwortung gibt bei dieser Rettung. Schaut mal, in Vers 20, am Ende von Vers 20, sind wir an dem Punkt, wo das Schiff in große Not gerät und ein Sturm entsteht und sie sind lange Zeit auf dem Meer und es wird immer heftiger. Und der Zustand ist so weit, Vers 20, da aber viele Tage so lang weder Sonne noch Sterne schienen und ein nicht geringes Unwetter uns bedrängte, schwand zuletzt alle Hoffnung auf unsere Rettung. So, das ist jetzt das Thema. Die haben keine Hoffnung mehr auf ihre Rettung. So, sie sehen die Umstände, sie sehen die Not und für sie scheint alles okay, das war's. Und in dieser Situation passiert Folgendes, Vers 21. Paulus steht auf und gibt ihnen Hoffnung, eine Perspektive und ermahnt sie. Er sagt Folgendes. Und als man lange Zeit ohne Speise geblieben war, also ihnen war es einfach nicht nach Essen. Verständlich, oder? Zweimal hoch, runter, dann kann ich auch nichts mehr essen. Da können die Fische was essen. Ja. In dem Fall kein Hunger, die waren mutlos, die waren ratlos, die waren erschöpft, die hatten keine Hoffnung, da dachte jetzt keiner daran, eine Speise zu sich zu nehmen. Sie haben sich alle auf ihren Tod vorbereitet. Und in dieser Situation stand Paulus auf in ihrer Mitte und sprach, Männer, man hätte mir freiwillig gehorchen und nicht von Kreta abfahren und in dieses Unglück und den Schaden vermeiden sollen. Also Nicht, dass er besserwisserisch hier ist. Aber Paulus sagt, Freunde, ich habe euch doch gesagt, gell? Ich habe euch gewarnt. Ich habe euch gesagt, es wird nicht gut werden. Hat Paulus, können wir nachlesen, machen wir jetzt nicht. Er hat sie gewarnt. Und schaut mal, was jetzt passiert. Paulus sagt nicht, so, jetzt badet's halt aus. Ich habe euch gesagt, ich habe euch gewarnt, ihr wolltet auf mich nicht hören. So bockig. Und das war's. Nein, jetzt passiert Folgendes. Jetzt sagt er zu ihnen, Vers 22, und jetzt ermahne ich euch, guten Mutes zu sein. Ich liebe das. Ermahnen, guten Mutes zu sein. Er ermahnt sie und sagt, sei guten Mutes. Alles klar, oder? Stell dir vor, ihr habt eine schwierige Situation, ihr seid unter vielleicht Todesumständen, euch geht's so schlecht, dass ihr nicht mal einen Appetit habt. So. Und dann kommt jemand und sagt, ich ermahne dich, hey, sei guten Mutes. Und du sagst, alles klar, danke, bin guten Mutes ab jetzt. Jetzt habe ich Appetit wieder. Versteht ihr das? So, er ermahnt sie und jetzt schaut mal, was bringt dazu, diese Ermahnung wirksam zu lassen? Jetzt kommt eine Bedingung. Schaut mal, die erste Bedingung ist folgende. Denn keiner von euch wird verloren gehen, nur das Schiff. Die erste Bedingung ist Verkündigung der Sicherheit. In unserem Kontext der Heilssicherheit. Jetzt kommt eine Verkündigung. Paulus spricht ihn zu und sagt, seid guten Mutes. Warum? Keiner von euch wird sterben. Nur das Schiff wird zerbrechen. Darf ich so sagen? Keiner von uns geht verloren, nur diese Welt. Seid guten Mutes. Keiner geht verloren. Ist das gut? Das ist die Perspektive, das ist die Verkündigung der Heilssicherheit. Und die macht er hier. Warum? Wie kommt Paulus auf die Idee, das ihnen zu sagen? Ganz schön mutig, oder? In dieser Situation, wo selbst der Captain und alle Seeleute, die waren, sagen, das war's, wir sterben, kommt Paulus und sagt, ich weiß, wir sterben nicht. Wie kommt Paulus zu der Gewissheit? Vers 23. Denn ein Engel Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, stand in der Nacht bei mir und sprach, fürchte dich nicht. Warum? Du musst vor dem Kaiser gestellt werden. Ich habe noch eine Aufgabe mit dir vor. Fürchte dich nicht, Paulus. Und dann sagt, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren. So, Paulus bekommt eine Vision. Nebenbei, weil ein lieber Bruder auch mir geschrieben hat, sage ich, ja, Gott kann auch durch Visionen Heilsgewissheit geben. Und Heilssicherheit zusprechen. Hat er in vielfältiger Weise, unter bestimmten Umständen, gerade in den islamischen Ländern, also hat der Herr schon auf viele Art und Weise sich offenbart. Und hier offenbart sich Gott ihm durch einen Engel und vor allem, und jetzt ist es, die Heilssicherheit basiert auf der Offenbarung Gottes. Nicht auf dem Erdenken und Erdünken von Paulus und seiner guten Laune oder seiner wohlgemeinten Hoffnung oder seinen Versuch, die Mannschaft aufzumuntern, sondern sie gründet auf der Offenbarung Gottes. Gott teilt mit und sagt, du sei guten Mutes, fürchte dich nicht, Rettung wird stattfinden. Das ist Heilssicherheit. Das ist die Grundlage für Heilsgewissheit, ist Heilssicherheit, die Offenbarung der Heilssicherheit. Also sagt der Vers 25, deshalb seid guten Mutes, ihr Männer. Das ist die Grundlage für ein guten Mutes zu sein. Das Wissen, wir werden gerettet. Gott hat's versprochen. Das ist die Grundlage für einen guten Mut, für ein gutes Gewissen. Das ist die Grundlage. Und dann sagt er, denn ich vertraue Gott. Denn ich vertraue Gott. Deshalb seid guten Mutes, ihr Männer. Ich vertraue Gott. Gott ist treu. Sein Bund ist treu, er steht dazu. Es gibt jeden Grund, ihm zu vertrauen. Also, versteht ihr, die Umstände haben sich nicht geändert. Der Wind ist noch gleich, der Sturm ist noch der gleiche, die Sterne sehen sie immer noch nicht. Aber Paulus ist guten Mutes. Warum? Der Herr der Schöpfung sagt, sei guten Mutes, ich rette. Das ist die Grundlage, so weit sind. Und dann passiert Folgendes, es wird halt immer schlimmer. Man denkt, jetzt wird es besser, aber es wird noch schlimmer. Und sie bemühen sich und tun viele Dinge, um gerettet zu werden und versuchen aus ihrer eigenen Kraft diese Rettung, die Gott ihnen versprochen hat, zu erwirken, sodass einige das Schiff verlassen wollen und sich retten wollen. Aus eigener Kraft. Das könnt ihr zum Beispiel Vers 31 lesen. Oder ich lese ab Vers 30 vielleicht. Als aber die Matrosen aus dem Schiff zu fliehen suchten und das Boot unter dem Vorwand, als wollten sie von dem Vorderschiff Anker auswerfen, in das Meer hinabließen, sprach Paulus zu dem Hauptmann und den Soldaten, wenn diese nicht im Schiff bleiben, könnt ihr nicht gerettet werden. So. Gott hat die Grundlage gesagt, auf welche Grundlage wir gerettet werden. Also aus eigenen Werken, aus eigenen Versuchen, mit eigenem Schiffchen funktioniert nicht. Das nimmt die völlige Hoffnung allein auf Gott und seine Zusage werfen. Das ist, was wir hier haben. So gut, dass der Hauptmann da konsequent ist und dieses Schiffchen beseitigt. Die falschen Rettungsanker, die falschen Rettungsschiffe beseitigt. Vers 23. Dann hieben die Soldaten die Taue des Bootes ab und ließen es herabfallen. Als es aber Tag wurde, ermahnte Paulus, alle Speise zu sich zu nehmen und sprach, heute schon den 14. Tag wartend, seid ihr ohne Essen geblieben, weil ihr nichts zu euch genommen habt. Also Paulus, nach 14 Tagen, 2 Wochen ohne Essen. Ich wäre schon tot, glaube ich. 14 Wochen. Und dazu noch den Rest raus. Boah. Versteht ihr, wie erschöpft sie waren? Wie kraftlos diese Mannschaft war? Gott hat aber versprochen, er wird sie alle retten. Und sie waren alle kraftlos. Die waren 14 Tage ohne Speise. Und jetzt steht Paulus auf. Und was sagt er? Esst was. Esst was. Vers 34 erklärt er. Oder heißt nochmal. Deshalb ermahne ich euch, nicht nur guten Mutes zu sein. Das ist eine. Seid eure Rettung gewiss. Das war die erste Ermahnung. Die zweite Ermahnung ist, deshalb ermahne ich euch, Speise zu euch zu nehmen, denn dies gehört zu eurer Rettung. Das gehört zu eurer Rettung. Esst, ihr müsst was essen. Als Gott gesagt hat, ich werde euch retten, macht er es nicht so, und dann nahm Paulus und die ganze Mannschaft 5 Schiffe weg und hat sie so und an den Strand gesetzt. So war die Rettung nicht. Er nimmt die Paulus und all die bei ihm, nimmt sie mit in die Verantwortung. Und dann sagt er ihnen, was sie tun sollen. Sie sollen essen vom Tisch, der gedeckt ist, sie sollen essen. Also macht er das. Und dann passiert Folgendes, und das muss ein Leiter tun. Das muss ein Hirte tun, schaut mal. Denn dies gehört zu eurer Rettung, denn keiner von euch wird ein Haar des Hauptes verloren gehen. Klingelt bei euch diese Formulierung, oder? Die kennen wir aus anderen Aussagen der Schrift, was über unsere Rettung geschrieben ist, dass Gott für uns sorgt und nicht mal ein Haar da nicht ungezählt ist. Freunde, ihr werdet wirklich sicher ankommen, aber ich bitte euch, esst was. Ihr sollt was essen. Und dann passiert Folgendes, und als er dies gesagt hatte und Brot genommen hatte, dankte er Gott, das klingt schon wie das Abendmahl, richtig? Interessante Geschichte. Das passiert wirklich auf dem See, es passiert, das ist wirklich die Begebenheit. Aber was für eine Lektion dahinter, und darum schreibt Lukas sie auch so ausführlich, was die tiefe geistliche Wahrheit uns lehrt. In dem Bewusstsein, das, was Gott uns versprochen hat, nimmt er, bricht das Brot, dankt Gott. Für was? Was glaubt ihr, für was hat Paulus da gedankt? Für den guten Hunger? Für das leckere Brot? Ich vermute, das war schon sehr trocken. Er dankte für Rettung. Er dankte Gott für Rettung, dass er sie versprach zu retten. Obwohl die Rettung noch nicht in Sicht war. Er dankte, nahm es und dieses Brot war ihnen zu Stärkung. So wie das Abendmahl für uns zu Stärkung, damit wir auf dieser Reise nicht den Blick verlieren, nicht vergessen, dass Gott es uns zugesprochen hat, damit wir Kraft haben, damit wir Kraft haben. Also tut er das und dann passiert Folgendes. Und als er es gebrochen hatte, begann er es zu essen. Wer isst zuerst? Paulus. ganz schön unverschämt. Nein, es ist nicht Hunger gewesen, was ihn dazu trieb, als Erster zu essen, und nicht Habgier, sondern Vorbild. Er tat es als Erster, als Vorbild für die anderen. Und dann heißt das, schaut mal, nahm es zu essen, alle aber wurden guten Mutes und nahmen auch selbst Speise zu sich. Dieses, was Paulus da tat, indem er ihnen den Willen Gottes offenbarte, indem er ihnen den Willen Gottes zusicherte, indem er auch sagte, was sie dazu beitragen sollten dazu, das hat ihn, und als Vorbild da vorangegangen ist, hat es die ganze Besatzung dazu ermutigt, und sie wurden dazu ermutigt, und dann begannen die zu essen. Und das war so wichtig. Warum? Die Nacht geht weiter und es wird immer heftiger und das Schiff steuert auf die Felsen zu. Und dann beginnen sie, die Anker rauszuwerfen. Ich glaube, 4 Anker waren es, die dann, man hat bis heute danach gesucht. Und wenn man einen Anker in der Nähe von diesen Inseln findet, denkt man, sind das diese Anker, von denen wir hier in Apostelgeschichte haben. Dadurch haben sie gehofft, das Schiff aufzuhalten, keinen starken Aufprall zu bekommen. Und wisst ihr was? Dann heißt es ab Vers, nachdem sie das getan haben, Vers 40, und als sie die Anker gekappt hatten, ließen sie sie im Meer und machten gleichzeitig die Haltetaue und die Steuer los und so weiter. Jetzt kommt der Punkt, nachdem die gestärkt wurden, wisst ihr, was sie machen? Alles wird gekappt. Alle Sicherheit, alle Versuche, selbst sich zu bewahren, nicht Felsen aufzuprallen, alles, die kappen alles, schmeißen alles über Bord. So, das war's. Jegliche Sicherheit, eigene Sicherheit, jede Leine wird gekappt. Alleines völliges Vertrauen auf die Verheißung Gottes. Alleiniges völliges Vertrauen. Und dann kommt das Letzte. Schaut mal, Vers 42. Als dann sie kurz vorm Aufprall waren und beziehungsweise festsetzen, bekamen die Soldaten Angst, dass die ganzen Sklaven, die mit dabei sind, auf dieser, und die dann dadurch durch diesen Aufprall dann freikommen würden, dass sie dann fliehen würden. Und sie fassten einen Plan. Sie wollten sie töten, so damit keiner da entfliehen kann. Schaut mal, was Vers 42. Der Soldatenplan aber war, die Gefangenen zu töten, damit nicht jemand weggeschwemmt entkam. Der Hauptmann aber, der Paulus retten wollte, hinderte sie in ihrem Vorhaben und befahl denen, die schwimmen konnten, sich zuerst hinabzuwerfen und das Land an das Land zu gehen, und die übrigen teils auf Brettern, teils auf Stücken von Schiff. Und so geschah es, dass alle in das Land gerettet wurden. Das ist das Ende. So, da gab es welche, die wollten die Rettung verhindern. Sie wollten sie umbringen. Gescheitert. Gescheitert. Sie sind in Gottes Hand gegeben. Sie sind sicher in seiner Hand. Und wisst ihr was? Sie kommen auch ins Land. Schöne Formulierung. Alle an das Land gerettet wurden. Alle wurden gerettet. Was war ihr Beitrag bei dieser Rettungsaktion? Essen. Warum? Warum war es so wichtig? Guten Mut zu bekommen dadurch? Ja. Wie konnten sie schwimmen, wenn sie 2 Wochen nichts gegessen hatten? Woher sollten sie die Kraft haben, in den Wellen, die da so prügelten und das Schiff hinten komplett zerstörten? Woher hätten sie die Kraft aufbringen sollen, darüber zu schwimmen? Gott versprach ihnen, ich rette euch. Aber er sagte, ess, damit du schwimmen kannst. Das ist Verantwortung. Gott nimmt uns mit hinein. Er nimmt uns mit hinein in sein Rettungsvorhaben. Er verspricht Sicherheit. Er geht den Weg. Er sorgt dafür. Er sagt, gib alle Sicherheiten auf. Verlass dich völlig auf mich. Und tu das, was ich dir sag. Das ist, was Paulus sagt. Bewirkt mit Furcht und Zittern, dass ihr gerettet werdet, euer Heil. Denn Gott wirkt in euch das Wollen und das Vollbringen. Macht mit. Gott wirkt. Und macht bei dem, was Gott wirkt, macht mit. Das ist die Verantwortung, die wir haben. Gehen wir zurück zum Petrusbrief. So, wir nähern uns immer mehr den Versen. Warum ich euch das so hineinnehme und das aufzeigen möchte, die Bibel zeigt uns das absolute souveräne Handeln Gottes, aber sie zeigt uns auch, wie Gott uns selbst mit in dieses Handeln mit hineinnimmt. Und wenn wir uns damit hineinnehmen lassen, ich sage so, wenn wir es essen, wenn wir das, was Gott uns sagt, tun, das tun, wisst ihr was, dann werden wir guten Mutes sein, dann werden wir Kraft bekommen, dann werden wir nicht fruchtleer sein. Darum schreibt Petrus in Vers 5, eben deshalb wendet auch aber auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend. Und dann kommt eine Liste. Also eben deshalb, weil Gott es versprochen hat. Das ist die Grundlage, weil Gott es versprochen hat. Aus diesem Grund tut das, was ihr tun sollt. Tut euren Beitrag dazu. Eben deshalb bezieht sich eben auf den Inhalt der vorigen Verse. Und was haben wir uns angeschaut? Lasst mich euch auch daran, das ist nur kurz erinnern und das nochmal festmachen. Wegen weshalb? Weil uns ein kostbarer Glaube geschenkt worden ist. Warum? Weil wir Gnade und Friede haben. Warum? Weil uns seine göttliche Kraft alles zum Leben Gottes Furcht gegeben hat. Warum noch? Weil wir berufen worden sind durch seine Tugend und seine Fähigkeit. Was noch? Weil wir herrliche Verheißung bekommen haben. Warum noch? Weil wir Teilhaber seiner göttlichen Natur geworden sind. Und warum noch? Weil wir dieser Welt entflohen sind. Weil all das da ist und göttliche Realität ist. Aus diesem Grund befleißigt euch, darin zu leben. Das ist, was Petrus sagt. Weil wir das haben, weil alles das eben deshalb so wichtig, wenn man das nicht begreift, dann ist die Gefahr so groß, dass Kinder Gottes lesen, eben deshalb müssen wir etwas bewirken, damit wir unsere Erwählung festmachen. Ja, also, so, damit wir gerettet werden. Die Verse 10 und 11, ohne diesen Kontext, katastrophal, wenn man das nicht beachtet. Da kommt man richtig schief daraus. In eine Werkgerechtigkeit. Und auf einmal lehrt die Schrift, wir müssen doch etwas tun, um gerettet zu werden und in das Reich der Himmel hineingehen. Das sei ferne. Wir brauchen diesen Hintergrund, wir brauchen diesen Kontext, wir brauchen dieses Verständnis. Ich will es so sagen, weil uns alles bereitet ist, sagt die Schrift, sagt Petrus, deshalb nimmt es in Anspruch. Nehmt es in Anspruch, was euch gegeben. Nehmt das Brot, esst das Brot. Trinkt vom Kelch, nehmt es in Anspruch und lasst nicht das permanent an euch vorübergehen und dann wundert euch, warum ihr keine Gewissheit habt, warum ihr Angst habt, warum ihr kraftlos, mutlos und träge seid. Nehmt es in Anspruch. Tut das, was an euch liegt, damit ihr Frucht in eurem Leben empfangt. Damit ihr die Segnungen erlebt. Tut, was an euch liegt. Es gibt Schritte, und Petrus zeigt uns Schritte, die eben an uns liegen, die uns die aus der Heilssicherheit eine Gewissheit machen. Schaut mal, ich habe es euch versucht zu zeigen, dass Heilsgewissheit was mit Wissen zu tun hat. Das heißt, ich weiß es. Wie kann ich sicher sein? Also wie kann ich es wissen, wenn ich es erlebe, wenn ich es erfahre? Nur als Beispiel. Wenn die Bibel sagt, wir sind Kinder Gottes und teilhaftig seiner göttlichen Natur und Gott hat uns seine Kraft zur Verfügung gestellt, damit wir ein Leben leben, das Gott wohlgefällig ist. Wenn ich in eine Situation hineinkomme, in der ich aus eigener Kraft nicht ein gottesfürchtiges Werk tun könnte oder Leben leben könnte, aber Kraft empfange in einer Situation, wo ich merke, also ich hätte ganz anders gehandelt oder ich hätte das nie aus mir heraus selber tun können. Wisst ihr, was diese Erfahrung mit einem macht? Dann bin ich ein Kind Gottes. Denn ich konnte es nicht tun und auf einmal ging's. Diese Erfahrung in der Tat, als ich das tat und eine Erfahrung machte, macht in mir nämlich Gewissheit. Es bestätigt die Heilssicherheit. Woher weiß ich, dass ich heilssicher bin? Ja, weil ich das in meinem Leben erfahren habe, dass es wirksam ist. Denn das Wort erging bei mir nicht nur in Wort allein, sondern eben auch in einer Kraft. Und diese Kraft wurde sichtbar in guten Werken. Das heißt, wenn ich Dinge erlebe und erfahre, das macht mich sicher und sicher. Und wisst ihr was? Und wenn ich in diesen Dingen zunehme, wo werde ich auch zunehmen? In meiner Gewissheit. Je mehr ich die Kraft Gottes in meinem Leben erfahre, umso mehr werde ich gewiss sein, dass ich Anteil habe an ihm. Wenn ich aber nichts erlebe und nichts erfahre und nur vom Hören sagen, von irgendeiner Kraft Gottes höre, aber sie nie in meinem Leben erfahren habe, dann gibt es keine Gewissheit. Im Gegenteil, dann gibt es große Zweifel, große Fragezeichen. Ich kannte das, ich kannte diesen Moment oder diese Situation, wie ich bin in der Jugend damals oder in Gottesdiensten, dann höre ich Zeugnisse und die klingen also gut, die klingen also herrlich. Und wisst ihr, was in mir wächst? Sehnsucht. Ich würde so gerne das auch mal erleben. Aber in meinem Leben hatte ich es nicht. Ich habe nicht gesagt, oh nein. Wieso erleben Sie es und ich nicht? Man immer vom Hören sagen, was Gott tut und wozu was Gott will, auch in seinem eigenen Leben. Das ist nicht meine Erfahrung. Und ein Grund dafür ist, wisst ihr, warum es in unserer Erfahrung, wisst ihr, warum wir hungrig bleiben und nicht die Erfahrung des Sattwerdens haben, dass es lecker schmeckt und dass es gut ist? Weil wir nicht hingehen und uns bedienen. Weil wir bestimmte Dinge nicht tun. Petrus spricht von Dingen, die wir tun sollen, damit wir die Erfahrung machen. Ich will euch das an zwei, drei anderen Beispielen erklären. Das erste Beispiel, schaut mal. Warum hat Gott das Volk Israel in die Wüste geschickt? Die erste Antwort ist klar, wegen ihres Unglaubens. 40 Jahre Kreise gedreht. Das ist aber nicht alles. Da gibt es mehr. Gott sagt es in 5. Mose Kapitel 8, sagt er, warum er es tut. Damit ihr mich kennenlernt, nämlich dass ich euch versorge, dass eure Sandalen nicht verschleißen und dass ihr immer zu essen, zu trinken, dass ihr eine Erfahrung macht. Und welche Erfahrung? Ich bin für euch da. Und anhand dieser Erfahrung sollen sie kennenlernen, hey, auf Gott ist Verlass. Wenn man aber in eine Wüste, wenn man nicht in eine Wüste ist, also wenn ich nicht an den Punkt komme, also wenn ich, versteht ihr, wenn ich alles habe, wie soll ich die Erfahrung machen, Gott versorgt mich? Wenn ich finanziell immer alles habe, woher weiß, wie kann ich erfahren, dass Gott mir immer jederzeit so viel geben wird, dass ich genug habe? Wenn ich nie in diesen Moment hineinkomme. Es gibt einen Missionar, der, ein Schüler Hudson Taylors, John Stott, der Begründer der Afrika-Mission. Er war der Erste mit seinem Freund, die zu den Kannibalen nach Afrika gegangen sind. Und liebe Freunde, so viel zum Essen. Als sie dort ankamen, waren sie so verhungert, dass die Kannibalen sie nicht gegessen haben. Die hatten nämlich nichts auf ihren Rippen. Wirklich, sie haben gesagt, es lohnt sich nicht zu essen, da ist nichts da. So haben sie überlebt. Und da ist eine Mission entstanden. Und später starb auch der Häuptling mit ihm. Und alle waren zum Evangelium durchgedrungen, zum Christus. Herrlich, ja. So, und warum erzähle ich die Geschichte? Ah ja, ich weiß. Es ist auch eine gute Geschichte, so oder so. Aber der Punkt ist so, dieser John Stott war eigentlich ein sehr wohlhabender, reicher Mann. Er kam aus einer sehr wohlhabenden Familie. Er war ein Profi, Cricket-Spieler und stammt aus einer Mannschaft, die dann, glaube ich, 100 von denen sind als Missionare nach China dann gegangen mit Hudson Taylor. Und er war unter anderem, und die waren wohlhabend, das sind reichen Familien, hat ein großes Erbe bekommen. Und als er dann den Weg nach Afrika aufmachte und eine eigene Missionsgesellschaft gründete, wisst ihr, was er gemacht hatte? Er hat das ganze Erbe, das er hatte, es war nicht wenig, gespendet. Und nicht seine eigene Missionsgesellschaft, sondern einen anderen. Ein Teil im Hudson Taylor, ein Teil Georg Müller und wie auch immer. Der Punkt ist, er wollte in der Abhängigkeit zu Gott leben. Er hätte sich ja in sein eigenes Missionswerk alles geben können und so getrost nach Afrika reisen. In der Gewissheit, es wird uns nichts mangeln. Aber sie haben mit seiner Frau die Entscheidung getroffen. Wir wollen Gottes Wirken erleben. Aber wenn wir das ganze Erbe behalten, Würden Sie es nicht erleben. Ich, nochmal, das ist, was er gemacht hat. Ihr müsst jetzt nicht euer Erbe loswerden und so. Das ist nicht die Lehre der heutigen Bibelstunde. Der Punkt ist der, was ich euch damit deutlich machen möchte, wenn wir uns nicht in eine Abhängigkeit hinbewegen, wenn wir nicht abhängig sind, dann werden wir schwierig die Zuwendung Gottes in unserem Leben und die Erfahrung seines Wirkens, seine Kraft erleben. Wir müssen bestimmte Dinge tun oder uns bestimmten Dingen aussetzen. Das ist besser. Wir müssen uns bestimmten Dingen aussetzen, um zu erleben, dass Gott versorgt. Das ist zum Beispiel meine Geschichte. Als ich die Berufung bekam, zu gehen und meinen Beruf aufzugeben, meine Frau und meinen kleinen Sohn zu nehmen und ab auf die Bibelschule, dann hat Gott in mein Herzen hineingelegt, sagt, Wille, geh und vertraue, murmle wie das Volk in der Wüste, ich werde dich versorgen. Und ich bin heute hier, das sind über 20, ja, viele Jahre her, 15 Jahre her, und ich kann euch das Zeugnis ablegen, es ist wahr, es ist wahr. Aber ich hätte nie in einer besonderen Art und Weise Gottes Wirken erlebt, wenn ich diesen Schritt nicht gegangen wäre. Versteht ihr? Wenn ich mein Gehalt immer noch von der Firma Trumpf gekriegt hätte, hätte ich nicht erlebt, dass über ein Jahr lang, einmal im Monat, ein Brief in meinem Briefkasten lag. Bis heute habe ich keine Ahnung von wem und da regelmäßig Geld drauf. Ich habe keine Ahnung von wem. Kein Name, keine Bittespendenbescheinigung, sonst etwas. Keine Ahnung. Ich weiß es, es war von Gott. Ja? Wenn er aus einem Fisch für Jesus und Petrus die Steuer für den Tempel geben kann. Das ist Abhängigkeit, in einer Abhängigkeit leben. Also, was ich damit euch sagen will, es gibt bestimmte Dinge, wir müssen Schritte gehen, es gibt bestimmte Dinge, die wir tun müssen, um dann die Frucht zu erleben. Und aus dieser Frucht werden wir Dinge erleben, die uns die Gewissheit der Gegenwart und der Kraft und der Allmacht Gottes haben erleben lassen. Und ich bin mir sicher, dass in euren Umständen, in euren Schwierigkeiten, ihr erst dann, wenn es mal schief lief, erlebt habt, wie Gott es wieder gut macht, oder? Da habt ihr die Allmacht erlebt, aber nicht, als es gut lief. Wir verhalten uns oft wie Petrus. Diese eine Begebenheit ist eine herrliche Illustration, eine weitere. Als Petrus und die Jünger nach der Brotvermehrung Jesu dieses eins der größten Wunder erlebt haben, die Jesus getan hat, seine Schöpfermacht demonstriert hat. Dann schickt er sie im Boot weg, dann geht er beten und dann besucht er sie auf dem Meer, auf dem See. Und dann entsteht ein Sturm. Und dann auf einmal kommt Jesus ihnen entgegen in der Nacht, richtig? Und sie denken, oh, die haben Panik, oder da kommt ein Geist. Und dann merken sie, das ist Jesus. Und er sagt, fürchtet euch nicht. Und was macht Petrus? Er hat auch was Gutes gemacht, gell? Petrus, schaut mal, was er macht, er sagt, Herr, wenn du willst, lass mich die gleiche Erfahrung machen, die du gerade machst. Was hat er gesehen? Jesus kann auf dem Wasser laufen. Wie geht das? Das sprengt doch jegliches Vorstellungsvermögen. Und auch wenn die Wissenschaft damals noch nicht so weit war, das brauchte Petrus nicht, um zu wissen, dass er schwerer ist als die Dichte des Wassers. Also er wird sinken. Das hat er mehrmals wahrscheinlich mit seinem Papa auf dem See erlebt. Er wusste es, es funktioniert eigentlich. Ein Mensch kann nicht auf dem Wasser gehen, das geht nicht. Aber er hat gesehen, Jesus kann es. Er kann nicht nur die Brote vermehren und die Fische vermehren, er kann auf dem Wasser laufen. Und dann sagt Petrus, Jesus, wenn du willst, kannst du machen, dass ich auch drauf laufe. Der Mann, der war ein Abenteurer. Er wollte das erleben. Er wollte diese Kraft, Schöpferkraft Jesu in seinem Leben erleben. Ich sage so viele, komm nicht mal an diesen Punkt. Sie sehen den Schöpfer Jesus und sie kommen nicht auf die Idee zu sagen, Jesus, ich würde gern das in Anspruch nehmen, was du bist. Ihr Vernunft, ihre Wissenschaft, ihre Erfahrung macht sofort einen Strich durch die Rechnung und sagt, kann nicht funktionieren. Ich bin zu schwach, die Welt ist zu stark, die Sünde ist zu mächtig. Funktioniert nicht. Meine Erfahrung sagt, habe schon so oft versucht, funktioniert nicht. Meine Erfahrung sagt, geht nicht. Die Wissenschaft sagt, geht nicht. Vernunft sagt, geht nicht. Andere sagen, geht auch nicht. Fertig. Und sie kommen nicht mal auf den Gedanken zu sagen, Jesus, bitte, mach, dass ich auch laufen kann. Sie fragen nicht einmal. Petrus tut das, das schreibe ich mich hoch an. Das ist nicht Hochmut gewesen. Ich sage so, er wollte zu Jesus und er wollte diese Erfahrung machen. Und dann passiert Folgendes, erstaunlich, oder? Was sagt Jesus? Ich hätte gedacht, also ich sage so, zum ersten Mal lesen von dem Text und Petrus sagt, Jesus, lass mich laufen. Ich habe gedacht, Jesus sagt, Petrus, bleib mal schön im Boot. Hey, das kann ich, du nicht. Versteht ihr so? Was machst du dir an? Du willst auch das, was ich tue? Aber was macht Jesus? Total überraschend. Er sagt, komm. Hammer. Komm. Ich zeig dir, wer ich bin. Und ich zeig dir, du kannst, wenn ich dir erlaube, wenn ich es dir gebe, mit meiner Kraft, mit meiner Macht, kannst du auf dem Wasser gehen. Und ich rede erstmal, buchstäblich auf dem Wasser gehen konnte. Versteht ihr? Das ist keine Geschichte, Allegorie, das ist keine Sage, wo es nicht stattgefunden hat, aber wir jetzt geistliche Wahrheiten daraus lernen. Es ist buchstäblich passiert. Petrus steigt ein, tut einen Fuß drüber und macht den nächsten und auf einmal steht. Das ist von dem, was Petrus hier redet. Von dem redet ihr. Dass wir unsere Füße über die Bordkante tun müssen. Wir müssen Schritte tun, um zu erleben, dass die Kraft Jesu genügt, dass seine Allmacht trägt. Wir müssen diesen Schritt tun, wenn wir es nicht tun, wenn wir den allen Fleiß nicht aufwenden und diese Liste, die wir uns anschauen werden, nicht tun, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir es in unserem Leben nicht erfahren, dass wir sicher sind. Wir müssen diesen Schritt tun und ihm vertrauen und wenn ich jetzt sage, über Bord gehen, dann versteht ihr, was ich meine. Ja, diesen Schritt müssen wir tun. Das ist, versteht ihr? Jesus sagt, könnte sagen, Petrus, okay, komm. Und Petrus, sagt, nee. Nee, Jesus, schon gut, ich glaube dir. Wird schon funktionieren im neuen Himmel, neue Erde. Nein, überlegt mal, Petrus wäre nicht rausgegangen. Er hätte nie gewusst, ob es trägt. Aber manche, lass mich noch kurz einen Schritt weitergehen, manche machen das. Sie gehen das und da versagt Petrus, wie wir auch. Dann sagen wir, stimmt, wir sind motiviert, wir schauen auf Jesus und sehen seine Allmacht. Und dann sind wir bereit, alle Kappen und alle Leinen und alle Anker und alle Beiboote, das ist alles, was uns selbst absichert, zu kappen und sagen, jetzt gehen wir im Vertrauen, du bist der Schöpfer, du wirst es tun. Dann machen wir den ersten Schritt und erleben, dass vielleicht in der ersten Zeit es funktioniert. Wir erleben es vielleicht an einem Tag, vielleicht in zwei Tagen, vielleicht in einem Monat, vielleicht sogar ein Jahr. Dieser Glaube an Jesus und seine Allmacht trägt. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann beginnen wir nach links zu schauen, dann beginnen wir nach rechts zu schauen und was wir sehen, ist ein Wind und wir sehen Wellen. Und auf einmal verlieren wir wen aus dem Blick? Jesus. Und wir verlieren nicht nur Jesus einen Blick, wir verlieren ihn. Wisst ihr, wo das Problem von Petrus war? Als er nur noch die Wellen und den Wind gesehen hat, hat er nicht mehr Jesus gesehen, dass er auf dem Wasser läuft. Und in dem Moment, wo er nicht gesehen hat, dass Jesus auch auf dem Wasser läuft, begann er zu zweifeln. Versteht ihr, wenn ich sage, schaut auf Jesus, dann ging es jetzt nicht nur einfach nur auf Jesus zu schauen, sondern das bedeutet, Jesus als den zu sehen, der auf dem Wasser läuft. Im übertragenen Sinne für uns, Jesus als den zu sehen, der die Allmacht hat, der der Schöpfer ist. Wenn wir aufhören, Jesus als den Schöpfer, als den Allmächtigen zu sehen, beginnen die Wellen und die Winde zu toben und dann verliere ich meinen Glauben in ihn. Dann ist das alles bedrohlicher, mächtiger, kräftiger, stärker als er. Und dann sink ich. Denn der Grund, warum Petrus läuft, weil er Jesus vertraut, weil er ihm glaubt. In dieser Sprache zu bleiben, der Glaube trägt. Wenn ich aber Jesus nicht glaube, das ist die Lektion, die Jesus ihm beibringt. In Matthäus 14, 22 bis 33 könnt ihr das nachlesen. Petrus singt und was schreit er? Jesus, hilf, rette mich. Und was sagt Jesus? Oh, nee, das war's mit dir. Sauf ab. Macht er nicht, richtig? Er geht hin, gibt ihm die Hand, zieht ihn raus, aber was sagt er? Du, Kleingläubiger. Das ist das Problem. Kleingläubiger. Was meint er damit? Wieso vertraust du mir nicht, dass du laufen kannst hier? Wieso schaust du nicht auf mich? Und das ist, was ich sage. Wenn wir den Blick auf die offenbarte Wahrheit unserer Rettung verlieren und der Genügsamkeit in der Erlösung Jesu Christi verlieren, wenn wir die Allgenügsamkeit der Gnade verlieren, diesen Blick verlieren, weil uns durch Wind und Wellen und durch was weiß ich, wir davon abgelenkt werden und wir dahin schauen und sagen, oh, schlimm, oh, unmöglich, groß. Und wenn wir diesen Blick verlieren, beginnen wir blub, blub, blub. Da beginnen wir zu sinken. Die Bildersprache ist ja herrlich, richtig? Wenn wir auf den Wellen dieser Welt, dieses Meeres, Völkermeere laufen wollen und nicht von ihnen überwältigt werden, wir müssen nicht auf die Wellen und auf den Wind schauen. Die können toben, wie viel sie wollen. Wie bei Paulus auf der Reise nach Rom. Vertrauen, und er vertraute Gott. Das war's. Er vertraute seiner Verheißung. Gott steht zu seinem Wort. Und wenn er sagt, dann stimmt's. Wenn wir den Schritt nicht tun, werden wir die Erfahrung nicht machen. Welche Schritte? Nächste Bibelstunde. Welche Schritte? Wir werden hineingehen und schauen uns, welche Schritte notwendig sind. Und ich werde euch die nach und nach vorstellen und bin gespannt, wie viel Zeit uns der Herr geben wird, diese Schritte durchzuarbeiten. Welche Schritte liegt es an uns, damit wir die herrliche Erfahrung der Heilsgewissheit schmecken können? Ich möchte beten. Richte unseren Blick auf dich, Jesus Christus, mach unseren Glauben fest. Herr, wir haben es wirklich nötig in dieser Welt, Vertrauen in dich zu haben, von dieser Welt nicht überwältigt zu werden, sondern wirklich auf den Wellen, auf dem Wasser zu gehen. Jesus, das vermagst du uns zu geben. Gebrauche dein Wort, dein Geist, um es da uns festzumachen. In deinem wunderbaren Namen will ich es bitten und im Vertrauen, das, was du angefangen hast, das wirst du tun. Amen.